Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kaashofer.
Bis 2040 steigt die Zahl der Pflegebedürftigen allein in Oberösterreich um 45%, und zwar auf 107.000 Menschen. Bis 2030 braucht Oberösterreich rund 2.000 zusätzliche Pflegekräfte. Diese Zahlen sind eine alarmierende Realität, die zeigen, dass Handeln notwendig ist. Ich darf dazu heute den oberösterreichischen Landesrat für Soziales, Integration und Jugend, Wolfgang Hartmannsdorfer, bei mir im Podcast begrüßen.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Wir wollen aber in dieser Folge nicht nur die politische Ebene beleuchten, sondern auch die tatsächliche Realität in der Pflege. Und dazu habe ich zwei echte Expertinnen eingeladen. Anni Godia und Marc Fedel sind beide in der Pflege tätig und kreieren gemeinsam den Podcast Katheter Talk. Definitiv kein normaler Pflegepodcast, wie Sie selbst sagen. Somit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und vielen Dank auch an euch beide und natürlich auch an Sie, Herr Hartmannsdorfer, dass Sie der Einladung zu unserem Podcast gefolgt sind.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Wir beamen uns mal kurz in die Zukunft. Stellt euch vor, ihr seid selbst 105 Jahre alt und braucht nun Pflege. Wie möchten Sie selbst gepflegt werden?
Also ich beginne das gleich einmal. Ich bin da selber sehr pragmatisch veranlagt. Also mir ist das persönlich relativ egal, wie es mir später einmal gehen wird, auf mich persönlich bezogen. Allerdings möchte ich aus der jetzigen Sicht für meine Patienten, meine Bewohner die bestmögliche Pflege eben geben. Und da muss man einfach viel entwickeln und viel Empathie mitbringen und viel Leidenschaft für den Beruf auch mitbringen. Und das ist einfach, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte.
Ich glaube, wir möchten alle möglichst lange leben, aber niemand von uns möchte alt werden. Und wenn man sich selber so viere beamt, quasi in die Phase des Alters, glaube ich, ist der Wunsch, möglichst lange, möglichst selbstständig auch leben zu können, in den eigenen vier Wänden mit professioneller Unterstützung und halt erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt, wann überhaupt, dann auch in eine stationäre Einrichtung. Wann man aber dort ist, muss schon sichergestellt sein, dass es auf einem guten Niveau auch eine gute Pflege gibt.
Ich möchte auch gerne individuell gepflegt werden. Ich möchte nicht das Gefühl haben, so jetzt schlägt der Zeiger 6 Uhr und ich muss jetzt da mein Nachthemd anziehen, weil ich muss jetzt ins Bett. Ich möchte frei weiterhin leben können wie davor und dann auch dann mit 105 Jahren.
Wir starten unseren Podcast immer mit unserer Aufwärmrunde, dem sogenannten Gedankensprung. Ich habe für jeden von euch drei kurze Satzanfänge vorbereitet, die ihr gerne einfach kurz und knackig vervollständigen könnt. Ich beginne mit Anni. Mich begeistert mein Beruf in der Pflege, weil?
Weil er sehr, sehr vielseitig ist.
Was niemand über den Beruf weiß.
Wie vielseitig er tatsächlich sein kann.
Diese drei Fähigkeiten braucht es als Pfleger oder Pflegerin.
Empathie, Leidenschaft und Willensstärke.
Danke, Anni. Ich mache weiter mit dir, Marc. Mich begeistert mein Beruf in der Pflege, weil?
Kein Tag wie der andere ist.
Weiterbildung ist in unserem Berufsbild so relevant, weil?
Sich das Gesundheitswesen generell immer stetig weiterentwickelt.
Und das schönste Feedback, das ich von PatientInnen erhalten habe?
Schön, dass du wieder da bist.
An Sie, Herr Hartmannsdorfer. Das Thema Pflege bewegt mich persönlich, weil?
Es um Mama und Papa geht, um jene Generation geht, der wir den Wohlstand und das Leben in diesem Land zu verdanken haben.
Pflege hat in Oberösterreich höchste Priorität, weil?
Genau aus diesem Versprechen heraus haben wir eine Verantwortung gegenüber der älteren Generation. Wir kennen die Bevölkerungspyramide, also haben wir null Ausrede, nicht heute zu handeln.
Wenn ich eine Sache ändern könnte?
Dann würde ich den Pflegeberuf so cool machen wie App-Programmierer.
Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke schon mal bei unserem Gedankensprung. Wir wissen alle, die Pflege ist eine tragende Säule der Gesellschaft. Was würde denn passieren, wenn sie jetzt einfach nicht mehr vorhanden wäre?
Ich glaube, das ist eine Frage, die kann man nicht beantworten. Es wird immer Menschen geben, die irgendeine Art Beeinträchtigung haben, die irgendeine Krankheit haben, die auf Unterstützung und Pflege angewiesen sind. es wird nie der Zeitpunkt kommen, wo man sagen, die Pflege fällt weg. Man wird vielleicht kreativer, individueller mit den Lösungsvorschlägen. Aber wichtig ist, dass man etwas tut, dass man auch kreativer wird und individueller und engagierter und.
Ich darf da anknüpfen, es geht ja nicht um das Ob, sondern um das Wie. Ich glaube, wir leben in einer solidarischen Gesellschaft, da muss immer Platz sein für Menschen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Wir müssen uns loslösen davon, dass es immer nur starre Systeme gibt, dass A zwar Kasteln gibt und das ist in der Pflege so, entweder gar nicht gepflegt, mobil gepflegt oder stationär und nichts dazwischen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe der Gesellschaft, so wie die ganze Gesellschaft bunter und breiter wird, dass auch wir individueller und flexibler in der Pflege auch werden.
Definitiv. Also nicht vorhanden würde nicht funktionieren, weil dann die ganze Gesellschaft sowieso zusammenbrechen würde. Aber wichtig ist, wie man dem Ganzen entgegenwirkt. Also.
Mhm. Ihr seid ja beide Pflegeassistenten. Marc, du absolvierst gerade berufsbegleitend auch noch die Ausbildung zum diplomierten Krankenpfleger und Anni, du bist selbstständig und in verschiedenen Einrichtungen tätig. Ja. Wie würdet ihr denn einem 6-jährigen Kind erklären, worum es beim Pflegeberuf, ganz egal in welchem Bereich, ankommt?
Also ich finde gerade 6-jährige Kinder sind eigentlich das Paradebeispiel, wie man in einem Pflegeberuf, also wie man den Pflegeberuf angeht. Wie schon erwähnt, mit viel Empathie, Herzlichkeit, Leidenschaft und vor allem mit viel Unvoreingenommenheit. Und gerade ein 6-jähriges Kind zeigt es eigentlich perfekt, dass, weil gerade Kinder haben nichts, was irgendwie kein Vorurteil gegenüber den Menschen. Und das ist einfach wichtig in der Pflege. Ich kann niemanden anders behandeln, ich darf niemanden anders behandeln und es muss jeder gleiche Versorgung gewährleistet bekommen, die jedem Menschen zusteht.
Ich glaube, ich würde zum 6-jährigen Kind einfach sagen, ich schaue, dass es deiner Oma und deinem Opa gut geht. Einfach in allen Bedürfnissen, die deine Großeltern haben, dürfen sie sich an mich richten.
Wie ist es denn für euch in der Branche zu arbeiten? Welche Seiten des Berufs erfüllen euch mit Freude und auf welche könntet ihr vielleicht auch verzichten?
Ich glaube, es ist schwierig, weil wir in jedem Bundesland eine andere Regelung haben bezüglich dem Pflegeschlüssel und der Bezahlung. Es ist aber ein sehr, sehr wertschätzender Beruf, auch wenn er oft vielleicht deklariert wird als du machst ja nur dieses und jenes oder eher abgewertet wird, wo es wirklich alles dahinter steckt, diese Zusammenarbeit mit Menschen und diese wertschätzende Arbeit, auch dieses Danke von den dementen Bewohnern zu hören, das ist etwas, wo es dir kein App-Entwickler, glaube ich, geben kann, egal wie gut auch die Bezahlung ist.
Umso wichtiger ist, dass mindestens so cool ist, auch im öffentlichen Bild. Und das ist das, was mich irrsinnig stört. Wenn man die Medienberichte hört, wenn man sie Artikeln durchliest, hat man immer den Eindruck, wie schrecklich das nicht alles ist, was für ein Wahnsinn. Wenn man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht, sind die erfüllt, gehen jeden Tag gerne in die Arbeit. Ja, es ist schwierig, ja, es ist herausfordernd. Es gibt Regentage genauso, aber es gibt auch die Sonnentage und du machst etwas Sinnstiftendes. Und der beste Beweis war unsere große Jugendstudie vom Land Oberösterreich, wo ein Viertel der jungen Leute sagt, jawohl, ich kann mir vorstellen, in der Pflege zu arbeiten. Ich kenne keine Berufsgruppe, die ein theoretisches Potenzial von 25% hätte. Und fragt man bei den jungen Leuten noch, kennst du jemanden oder ist jemand in deiner Familie in der Pflege tätig, sagen nicht ein Viertel, sie können dort arbeiten, sondern sogar ein Drittel. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die besten Botschafterinnen und Botschafter und wir dürfen nicht zulassen, bei allen Problemen, die es gibt und ja, die Politik muss besser werden, es gibt Rahmenbedingungen, da müssen wir besser werden, gemeinsam, aber vom Schlechtreden werden wir die Welt nicht zum Positiven verändern.
Mhm. Marc, wie ist das für dich? Welche Bereiche sind für dich sehr erfüllend an diesem Beruf?
Für mich ist generell das einfach dieses Gefühl, wenn du Dankbarkeit empfindest von den Patienten, von den Bewohnern. Da geht's nur um Kleinigkeiten. Also da geht's wirklich nur darum, dass ich heute einmal die Haare gewaschen habe und die Haare geföhnt habe und vielleicht auch noch zu einem schönen Zopf gemacht habe. Und das kommt von mir als Mann. Und das sind jetzt wirklich nur Kleinigkeiten, aber gerade diese Dankbarkeit, was du nachher empfindest und vielleicht eine Tafel Schokolade, was du nachher noch kriegst. Aber ich habe noch nie in meinem vorigen Beruf als Kölner eine Tafelschokolade und ein richtig aufrichtiges, herzliches Dankeschön bekommen von einem Gast, was ich jetzt da aber wirklich regelmäßig bekomme. Und das ist so viel mehr wert als irgendein Lob von einem Chef oder von einem anderen Mitarbeiter, Kollegen. Das, ja, also mir persönlich gibt es einfach am allermeisten.
Ja, ich habe es jetzt schon ein bisschen anklingen lassen. In der Öffentlichkeit hat der Beruf vielleicht nicht immer den besten Ruf oder man denkt, es ist körperlich und mental sehr fordernd. Man arbeitet in Schichten, man arbeitet auch nachts. Welche Aspekte, du hast jetzt schon einige erwähnt, sind denn eigentlich viel schöner, als das dieses Klischee ausdrücken kann?
Es gibt ja Betriebe, die haben eine 37-Stunden-Woche. Wenn man einfach seine 10 bis 12 Stunden am Tag arbeiten geht, bevorzuge ich dieses Modell als 5 Tage zum Beispiel in der Woche für jeweils 8 Stunden in die Firma zu gehen. Natürlich, man muss das wollen, man muss das können, braucht man gar nicht reden. Ich finde das zum Beispiel ist aber ein Riesenvorteil. Diese Schichtarbeit hat Vorteile und Nachteile. Freizeitgestaltung ist definitiv möglich, auch wenn man in der Pflege arbeitet. Alle sagen immer, wir schaffen es ja auch, Vollzeit in der Pflege zu arbeiten und einen Podcast zu haben und noch Privatleben zu haben. Wenn ein Wille, da auch ein Weg. Und wenn kein Wille, dann natürlich kein Weg.
Mhm. Und da muss ich jetzt noch anklingen, für mich ist das sowieso einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt in der Pflege bin, dass ich Nachtdienst machen kann. Also für mich ist das persönlich sogar, mir ist das lieber, in der Nacht zu arbeiten als am Tag. Mhm. Und ich kenne wenig Berufe, natürlich, ich könnte jetzt bei einer Tankstelle arbeiten, gibt's genug, aber diese Abwechslung, die man nachher hat, Tagdienst, Nachtdienst und eben mit diesen 12 Stunden hat man genügend Freizeit nebenher eigentlich auch noch. Mhm. Das vergisst man leider oft. Das wird unter den Tisch gekehrt.
Welche Dinge haben euch am meisten überrascht an eurem Beruf?
Positiv oder negativ?
Beides.
Ich glaube, das Bild, was man während der Ausbildung bekommt über den Pflegeberuf, war für mich nicht das, was auch die Realität von dem Beruf ist. Es war sehr vieles Fachwissen, was natürlich wichtig ist, aber Sachen, wie man mit Menschen richtig umgeht, wie man muss es trotzdem sagen, seine Bedürfnisse für 12 Stunden, 3 Tage hintereinander zurücksteckt, weil man auf Bedürfnisse von 10 Bewohnern zugleich achtet, wie man aber auch mit Sterbefällen und mit Angehörigen, also dieses emotionale, zwischenmenschliche, das habe ich total unterschätzt, bevor ich mein erstes Praktikum gehabt habe. Natürlich, du lernst zuerst Blutdruck und Verband und braucht man nicht drin, das sind wichtige Dinge. Meiner Meinung nach aber nicht die wichtigsten Aspekte in der Pflege.
Ich muss sagen, die Politik, nicht direkt, aber die was die Werbung jetzt machen für den Pflegeberuf. Sie versuchen immer auf Krampf alles irgendwie zu verschönern, oft in der Werbeindustrie. Leider wird oft vergessen, dass genau die Herzlichkeit das ist, was den Pflegeberuf ausmacht. Und auf das wird leider zu oft vergessen im Marketing. Und bei dem muss man ansetzen. Und das ist das, was...
Nicht nur im Marketing, sondern auch in den Ausbildungen. Da sind ja leider viele Dinge bundesseitig vorgegeben und mich sorgt schon die zunehmende Verakademisierung, die zunehmende Verschulung. Klar braucht man nicht drüber diskutieren, dass es eine qualitätsvolle, eine solide Ausbildung braucht. Aber der entscheidende Punkt ist ja den ihr beide jetzt angesprochen habt. Die Leidenschaft, die Liebe, die Empathie, das auch selbst quasi als Mensch auch vorbereitet zu sein, jemanden beim Sterben begleiten zu können, jeden Tag wieder aufs Neue eine an Demenz erkrankte Person begleiten zu müssen, sind ja alles Dinge, die irrsinnig zubegehen und da hilft da kein Lehrbuch, da hilft da keine Akademisierung, sondern da geht es einen Empathieschub auch zu schaffen. Das versuchen wir in Oberösterreich dort, wo wir selbst zuständig sind für die Ausbildungen, aber natürlich hat es da halt in den letzten Jahren und betrifft eh alle Branchen, halt auch eine Akademisierung geben, die die Leute auch abschreckt vor diesen Berufen, weil wir die Hürden so hoch aufbauen. Wir haben deswegen als einziges Bundesland jetzt eingeführt, die sogenannten Stützkräfte, dass du bei uns im Personalschlüssel anfangen kannst, ganz ohne Ausbildung, wenn du innerhalb der ersten 2 Jahre eine erste Ausbildung abschließt.
So wie bei Intensivpflege eigentlich.
Genau, so wie ursprünglich auch in anderen Bereichen auch angedacht, dass es einfach viele Leute gibt, die sagen, hey, ich würde einmal reinschauen in den Beruf, bevor ich mit der Schule konfrontiert werde. Und ich bin vielleicht auch gar nicht der Typ für die Schule. Und ich glaube, da müssen wir viel flexibler auch werden bei den Zugängen, dass wir auch empathisch praktische Menschen abholen können, dass die sagen, jawohl, das ist was für mich. Und dann muss es ja eh die Ausbildung geben mit den Qualitätsstandards. Über das brauchen wir ja nicht diskutieren. Aber wir dürfen nicht gleich abschrecken, dass du den oder jenen Handgriff machen darfst, dass wir darüber diskutieren, ob du Stützstrümpfe wechseln darfst, ob du in der Heimhilfe eine Zusatzausbildung brauchst oder nicht, ob wir darüber diskutieren, ob du erfolgreich die Heimhilfe absolviert haben musst, damit du Augentropfen geben kannst. Und das sind einfach alles so Dinge und das geht dann weiter in den Alltag, was alles dokumentiert werden muss, was alles niedergeschrieben werden muss. Das schreckt ja zu Recht Leute ab und da muss man radikal mit dem Rotstift hineinfahren.
Wenn ich da noch was hinzufügen darf, ich finde das ehrlich gesagt sehr gut, weil ich finde, gerade der Beruf, die Pflege, die wird ja oft mit so schwer und so fordernd und die Menschen haben schon eine gewisse Distanz gegenüber diesem Beruf, wenn sie nie Bezugspunkte dazu gehabt haben. Und wenn man dann auch noch anfängt, die Anforderungen für eine Ausbildung so hoch anzusetzen, hat man vielleicht noch weniger die Motivation dazu, dass man überhaupt sagt, passt, ich gehe jetzt diesen Schritt. Und darum finde ich einen Ansatz sehr gut.
Und es ist ein sehr erfolgreiches Modell. Mittlerweile haben wir jetzt innerhalb von einem Jahr 183 Kolleginnen und Kollegen, die über diese Schiene hineingekommen sind. Und da müssen wir einfach wieder praktischer werden, weil es eh um eine Grundeignung geht, bin ich für den Beruf geeignet oder nicht. Ich sage aber gleich so, wie bei jedem anderen Beruf auch. Bei der Pflege sagen wir, puh, ist das alles arg und fordernd und schwierig, aber Hand aufs Herz, alle, wie wir da sitzen, ich glaube auch Moderatorin eines Podcasts zu sein oder Journalistin zu sein, hat auch Tage, wo man die Tage verteufelt und sagt, bah, ich mache doch irgendetwas anderes. Und wir müssen uns erlösen von diesem Kampagnenbild, wo alles idealisiert wird, wo eine falsche Welt auch gezeichnet wird, weil so ist es halt einmal nicht. Beim App-Programmierer, und deswegen bringe ich immer das Beispiel, das ist automatisch cool. Und ich frage mich, was ist daran cool, wenn ich den ganzen Tag, sehr verkürzt gesagt, zwischen 0 und 1 vor am Computerkastel setze? Aber gesellschaftlich ist es cool und das ist andere und das andere der Pflege ist, Hilfe will ich nicht machen. Ja.
Und leider Menschen, wie die Anne eben gesagt hat, die noch keine Berührungspunkte in der Branche gehabt haben, sehen eigentlich auch nur, wir wischen alten Menschen das Gesäß aus, so hart wie es jetzt klingt, aber genau das ist das, was bei denen hängen bleibt, die jetzt nichts damit zu tun haben. Und das ist definitiv nicht unsere einzige Aufgabe. Also klar gehört es dazu und es ist aber auch nicht die schlimmste Aufgabe, aber es ist nicht die einzige und das ist leider, das gehört irgendwie verinnerlicht, dass das nicht jeder so sieht.
Deswegen gratuliere ich, das muss ich jetzt unbedingt sagen, dass ihr diesen Newcomer Award auch gewonnen habt für euren Podcast, weil genau darum geht's, authentische Bilder zu zeichnen, denen ich auch als Interessierter auch glauben kann. Und wenn wir mehrere solche Formate hätten und eben nicht nur die Hochglanzwelt, wenn wir wieder irgendwo einen Posten ausgeschrieben haben, dann glaube ich, wäre vieles, vieles leichter.
Danke vielmals. Wir finden es auch sehr toll, unsere Zuhörer sind viele nicht aus der Pflege. Und das finden wir so toll, dass wir für Menschen, die nicht in der Pflege arbeiten, interessant sind, dass dieses Thema so interessant sind, dass sich die Geschichten anhören von zwei jungen Menschen, die in der Pflege arbeiten. Das zeigt doch nur, dass das Thema weiterhin ein wichtiges und populäres Thema ist, wenn schon Interesse besteht von jemandem, der im Friseurbedarf arbeitet oder als Schreiner arbeitet. Und das freut uns sehr.
Marc, du hast gesagt, es gibt so viel mehr Aufgaben, wo man eigentlich gar nicht weiß, dass das alles dazugehört. Was sind so Aufgaben?
Naja, unabhängig davon, aber ich finde zum Beispiel, eine Blutabnahme ist zum Beispiel was definitiv Cooles. Also es klingt jetzt makaber, aber ich habe erst letzte Woche wieder zwei gemacht im Rahmen meiner Diplomausbildung jetzt da. Und es ist einfach schön, wenn du, ja, es ist schön, wenn du dann reinstichst und du kriegst da Blut raus und diese ganzen Abläufe nachher noch mitkriegst, dann, was gehört da noch dazu? Eben, wie gesagt, auch nur die Betreuung und die, ich bin jetzt auf einer Psychiatrie im Praktikum gerade und der eine ist leider etwas, also hat Borderline und ist etwas aus der Haut gefahren in der Situation, weil er seine Buntstifte nicht gekriegt hat. Ist normales Krankheitsbild, passt. Und wenn du dann versuchst, mit dem auf einer Kommunikationsebene den herunterzuholen und die auf einem Mittelweg zu treffen und dorthin zu kommen, dass beide ein Ziel haben und das Ziel ein gemeinsames Ziel ist, das gemeinsam mit dem Patienten zu finden, das ist einfach...
Das ist wieder genau diese Empathie, die dir beide schon angesprochen
haben. Das ist ganz wichtig für deinen Beruf.
Das ist wirklich das Nonplusultra eigentlich, ja.
Du musst auf die Bedürfnisse von anderen Menschen eingehen. Eine Bewohnerin hat sich gewünscht von mir, dass ich ihr die Haare eindrehe. Ich habe das noch nie in meinem Leben vorher gemacht. Ich bin in den Stützpunkt gegangen und habe mir auf YouTube ein Tutorial angeschaut, was man benötigt, wie man das macht, und habe ihr dann die Haare eingedreht. Das ist, das, wie sie gelacht hat dabei, wie sie sich gefreut hat, und das ist schon viel wert, muss ich sagen.
Das glaube ich, ja. Ich würde gerne ein bisschen über die Fachkräftestrategie Pflege sprechen, die in Oberösterreich im Jahr 2022 etabliert wurde, gemeinsam mit Städtebund und Gemeindebund. Da wurden in Bezug auf die Trends, die wir anfangs angesprochen haben, 50 konkrete Maßnahmen entwickelt. Und die Strategie ist jetzt seit über einem Jahr in Umsetzung und 15 der Maßnahmen sind bereits erfolgreich umgesetzt worden. Wenn jetzt Sie ein Zeugnis ausstellen müssten über 2023, wofür wird es ein sehr gut geben und wo gibt es noch Verbesserungspotenzial?
Also es wäre vermessen, über Maßnahmen, die man selbst verantwortet, Noten zu verteilen. Da muss man andere fragen, aber ich lasse einfach nur drei Kennzahlen sprechen. Erstens, innerhalb von einem Jahr 400 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Pflege. Innerhalb von einem Jahr 160 zusätzliche Leute in Ausbildung zu den Sozialbetreuungsberufen im Land Oberösterreich. Und drittens, erstmals seit vielen, vielen Jahren ein signifikanter Rückgang der leerstehenden Betten wegen Personalmangel. Und ich glaube, um das geht es in der Politik. Du musst Maßnahmen machen, musst klare Kennzahlen, KPIs definieren und anhand von denen musst du beurteilen, funktioniert die Maßnahme oder funktioniert sie nicht. Ich lehne ab die Sonntagsreden, die es alle gibt. Klar, müssen wir als Politikerinnen und Politiker auch machen. Aber am Ende des Tages machst du konkrete Maßnahmen. Ich bin froh, dass wir im Sozial- und Pflegebereich viel Landeskompetenz haben, weil dann können wir Dinge einfach machen und müssen nicht auf andere Bereiche warten. Und dann sollen wir jede Maßnahme messen, bringt es was, bringt es nichts, und wenn es nichts bringt, auch die Größe haben, dass man sagt, ja, wir haben seinerzeit geglaubt, dass das eine geschickte Maßnahme ist, hat sich nicht so herausgestellt, deswegen machen wir es besser, deswegen machen wir es auch anders. Ob jetzt sehr gut befriedigen oder was auch immer, das sollen andere beurteilen. Wichtig ist, dass es in die richtige Richtung geht, und wichtig war auch, dass ich gesagt habe, wie ich vor 2 Jahren Landesrat geworden bin, ich mag mich nicht immer rausreden auf andere Ebenen. Der Bund müsste, Europa müsste, die anderen Länder müssten, sondern wir definieren jetzt 50 Dinge, die wir selbst machen können, wo es keine Ausrede gibt, auf irgendeinen anderen zu deuten. Und das machen wir gemeinsam mit den Städten, gemeinsam mit den Gemeinden. Ein Jahr haben wir es jetzt geschafft, aber der Weg wird noch ein langer und auch ein mühsamer sein.
Mhm. Verglichen mit anderen Bundesländern, was würden Sie sagen, wo ist Oberösterreich jetzt wirklich Vorreiter und wo vielleicht doch noch Nachzügler in der Pflege?
Ich glaube, wir sind schon Vorreiter bei diesem Entgegenstemmen gegen diesen Akademisierungswahn, dass wir bewusst Möglichkeiten schaffen, dass man ganz niederschwellig bei uns anfangen kann und nicht zuerst irgendeine 3-jährige X-Fach-Akademiker-Ausbildung braucht, damit man überhaupt im Sozialbereich tätig sein kann. In der Frage sind wir sicher Vorreiter. Wir sind zweitens sicher Vorreiter bei der Frage der Digitalisierung. Wir haben jetzt einen Pflegetechnologiefonds aufgelegt mit der zentralen Frage, wie können wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch technische Assistenzsysteme so entlasten, damit wieder mehr Zeit ist für das Arbeiten mit dem Menschen, das Arbeiten am Menschen. Und ich glaube, das sind 2 Dinge, wo wir schon einen neuen Weg in Oberösterreich eingeschlagen haben. Neben dem, dass wir Probleme ganz konkret auch benennen, die Dinge nicht schönreden, sondern ja, wir haben eine Herausforderung in der Pflege, aktuell aufgrund der Demografie auch umso schärfer, und wir packen es einfach an.
Mhm. Welche Schwerpunkte sind für 2024 noch geplant?
Ja, 2024, glaube ich, ist der große Schwerpunkt im mobilen Bereich. Wir haben jetzt einen Fokus stark gehabt auf quasi die stationäre Langzeitpflege, also klassisch Altersheim, weil wenn du in der Politik redest von Pflege, denkt jeder mal automatisch ans Altersheim. Viel, viel mehr Menschen werden aber mobil betreut in den eigenen 4 Wänden. Es geht auch um die Frage, wie können wir besser werden bei der Entlastung pflegender Angehöriger, wenn ich mir denke, der Ausbaugrad von Tagesbetreuung Betreuungseinrichtungen, von alternativen Wohnformen. Da ist mega viel Luft nach oben. Aber ich glaube, es war richtig, dass wir gesagt haben, erstes Jahr mal Fokus auf die stationäre Langzeitpflege und jetzt ausrollen auf die mobile, auf alternative Formen. Wo wir einen weiten Weg noch vor uns haben, ist trotzdem das Thema der Digitalisierung, weil das spüre ich schon immer wieder, wenn man Soziales und digital denkt, dass da immer oft so, ist ja ein Gegensatz, ne, ist ein Widerspruch, weil jeder denkt gleich an den humanoid anmutenden Roboter, der da quasi jetzt durchs Pflegeheim geht und alle pflegt, und das geht's ja überhaupt nicht. Es geht darum, dass ich angefangen bei der Medikamentenverblisterung eine Diplomkraft immer mehr 8 Stunden pro Woche in der Wohngruppe Medikamenten schachteln muss. Es geht darum, wenn jemand an Demenz erkrankt ist und abhaut aus dem Heim, dass wir nicht einen Tag lang alle Kräfte mobilisieren müssen, damit wir diese Person suchen. Es geht um die Frage der Sturzerkennung während den Nachtdiensten und. Das sind die praktischen Dinge, die einfach das Arbeiten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfacher machen. Es geht nicht um die Einführung irgendeines Roboters. Ja. Mhm. Das sind schon als Roboter, aber nicht solche Roboter. Ja. Mhm. Ja.
Es wird niemals ein Roboter, das ist meine Meinung, niemals ein Roboter wirklich einen echten Menschen ersetzen können. Also so gut er reden kann und auch die Mimik und Gestik von den Bewohnern, Patienten erkennen könnte, wird er niemals diese Empathie mitbringen, und selbst der hat irgendwann irgendein technisches Gebrechen und ist außer Gefecht. Wer springt denn dann ein? Habe ich dann einen zweiten Roboter im Hintergrund? Und ein Roboter ist immer nur so gut wie der Mensch, der ihn programmiert.
Es geht, glaube ich, um Unterstützung und Entlastung unserer Mitarbeiter, und da gibt es schon viele Anknüpfungspunkte, ob Virtual Reality, Augmented Reality, die ganze Sensorikfrage, die Robotikfrage im Bereich der Dokumentationen, der Datenverarbeitung, wo wir wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten können, ihnen viele, viele Stunden geben können, wo sie das machen können, warum sie in den Beruf gegangen sind. Niemand wird Pfleger, damit er Pflegedokumentation anlegt, ja, sondern jeder wird Pflegerin, weil er mit Menschen auch arbeiten möchte, und das ist, glaube ich, die Stoßrichtung. Und für das nehmen wir jetzt allein in diesem Jahr 2 Millionen Euro in die Hand.
Vielleicht auch vor allem in Richtung Pflegeplanung denken, damit man leichter Pflegeplanung schreiben kann. Weil wenn ich dran denke, jetzt kriege ich einen neuen Bewohner, dann verschwende ich 1 bis 2 Tage nur für Pflegeplanung. Welche Probleme hat der? Welche Ressourcen hat der? Welche Maßnahmen kann ich setzen? Welche Ziele kann ich setzen? Wenn ich in die Richtung irgendeine KI entwickle, die das vielleicht leichter handhabt, funktioniert das wesentlich besser als ein Roboter, der mir jetzt meinen Bewohner wascht. Weil das ist etwas, das ich schon noch gern selber machen würde.
Mhm. Sie haben vorher ein wichtiges Stichwort gesagt, das Thema Ausbildung. Ich habe es ja schon erwähnt, Marc, du machst gerade die Ausbildung zum Diplompfleger. Wie schwierig ist es denn für dich, das berufsbegleitend zu vereinbaren? Welche Erfahrungen machst du jetzt in der Ausbildung, die du dir vielleicht ein bisschen anders wünschen würdest?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe Gott sei Dank einen Betrieb. Ich habe vorher bei AA gearbeitet und habe Gott sei Dank einen Betrieb hinter mir, der mich sehr, sehr gut unterstützt in Richtung Pflegeausbildung. Also ich bekomme alle Praktikumsstunden und Schulstunden als normale Arbeitszeit refundiert. Das heißt, ich brauche, wenn ich jetzt Praktikum gehe, eigentlich keine zusätzlichen Arbeitstage, so wie im Mai jetzt. Da habe ich nur Praktikum und Schule, ich habe keinen zusätzlichen PA-Dienst, mhm, und habe aber mein normales Gehalt. Also für mich ist das ein Luxus, den ich habe, den eigentlich neben einer anderen Arbeitskollegin kein einziger in meiner Klasse hat, und wir sind 35 Auszubildende derzeit. Mhm. Wenn ihr anschaut, manche kommen von Wien, weil es in Wien diese Pflegeausbildung seit 2016 so nicht mehr gibt, wie sie sie jetzt in der Steiermark noch gegeben hat. Mhm. Erstens einmal, was sie an Fahrt auf sich nehmen müssen von Wien, jedes Monat für eine Woche in die Steiermark. Dann müssen sie 3 Praktika in der Steiermark absolvieren. Dann müssen sie die Unterkünfte alle selbst bezahlen. Das sind hunderte Euro pro Monat, was sie investieren. Ich habe jetzt mit einer Schulkollegin gesprochen, die zahlt 1.000 Euro Unterkunftskosten für ein Praktikum. Das sind 4 Wochen. Das kriegt sie alles nicht von der Firma, und das sind Herausforderungen, wo man bekämpfen muss. Und mit so einer Ausbildung, wie ich sie mache, könnte man dem entgegenwirken. Aber das braucht Betriebe, die dem gewillt sind, dem zuzustimmen. Also.
Mhm. Und Anni, du bist ja selbstständig, habe ich schon erwähnt, in, mhm, verschiedenen Einrichtungen. Was sind denn so die Vor- und die Nachteile, wenn man im Pflegebereich selbstständig ist?
Die Nachteile, glaube ich, sind für mich persönlich, dass man kein fixes Team hat. Mhm. Man arbeitet sich irgendwo ein, lernt die Bewohner kennen, lernt die Kollegen kennen, baut die ersten Sympathien auf und dann geht man schon rüber ins nächste Heim. Andererseits ist es auch für mich der Vorteil, weil besonders in der Langzeitpflege hat man als Selbstständige, die immer im Quartal woanders arbeitet, viel mehr Abwechslung oder die Möglichkeit, mehr zu sehen, mehr Krankheitsbilder, aber auch mehr Bewohner und Kollegen kennenzulernen, als wenn man immer fix auf der gleichen Station im Langzeitpflegebereich bleibt.
Mhm. Ja, die nächste Frage richtet sich an alle drei. Worauf kommt es denn eurer und ihrer Meinung nach an, damit mehr Menschen Lust darauf haben, einen Pflegejob auszuführen?
Genau auf solche Formate wie von den beiden mit einem Podcast und da einfach Lust und Laune zu machen auf den Beruf, aber schon auch ganz klassisch zu sagen, du darfst mit Menschen arbeiten und arbeitest nicht an einer Maschine, du darfst Menschen begleiten an ihrem Lebensabend, was, glaube ich, eine ganz eine besondere Auszeichnung ist. Ich kenne Kultur im südostasiatischen Raum, das ist das überhaupt das höchste gesellschaftliche Ziel, Alte zu begleiten, Alte zu unterstützen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es auch eine Tätigkeit, wo man sich auch für die Bezahlung nimmer mehr genieren muss, weil das wird ja auch oft gesagt, bei in der Pflege verdient man so schlecht. Und ich glaube, auch da ist jetzt wirklich, wirklich viel passiert, weil ich mir denke, als Diplomkraft kannst du ohne Wochenenddienste, ohne Abenddienste rund 3.600 Euro brutto verdienen, nach einer dreijährigen Ausbildung, weil ich mir denke, Fachsozialbetreuerin oder Pflegefachassistenten mit einer zweijährigen Ausbildung verdienst du zwischen 3.000 und 3.200 Euro, dann sind das schon Gehälter, glaube ich, die auch konkurrenzfähig sind. Und das ist auch so ein Image, dass die Pflege so schlecht bezahlt ist. Selbstverständlich will jeder mehr verdienen. Na nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Gehalt ein Grund wäre, diesen Beruf nicht zu machen.
Ich muss Herrn Hartmannsdorfer eigentlich nur recht geben, weil ich mich von Anfang an dafür eingesetzt habe, dass wir genug verdienen. Ich habe nie gejammert, ich habe zu jedem gesagt, irgendwann muss Schluss sein, weil man darf nicht vergessen, die Wirtschaft funktioniert nicht. Wenn jeder, natürlich hätte ich gern 5.000 Euro im Monat, keine Frage, wäre nett, also braucht man nicht reden. Aber für das, dass ich eine einjährige Ausbildung habe, ist mein Verdienst mit dem Stundenausmaß definitiv gerechtfertigt. Die Aufstockung, weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich oberösterreichisch sein, was Sie da...
Das ist ja nicht oberösterreichische Zahlen.
Also es ist in der Steiermark weniger, was ich weiß von meinen Kollegen und Kolleginnen, aber nicht viel. Und es geht um die Aufstockung. Also nach einer einjährigen Ausbildung ist es in Ordnung, das, was man verdient. Die Aufstockung ist in der Steiermark leider nicht so hoch. Da könnte man vielleicht nachsetzen.
Was glaubst du, braucht es, dass mehr Menschen in den Beruf gehen?
Aufklärung. Einfach mehr Aufklärung und eben vielleicht auch so Schritte, wie in Oberösterreich jetzt da durchgeführt worden ist, mit dem, dass man die Ausbildung begleitend quasi machen kann, ohne dass man die Ausbildung schon hat, schon anfangen kann im Pflegeberuf. Ich glaube, das ist schon ein riesiger Schritt, ja.
Mhm. Ich würde weniger Steine in den Weg legen und mehr Steine ins Rollen bringen. Eben wenn die Pflege zu einem Lehrberuf wird, direkt in den Schulen gehen, bei den 15-Jährigen andocken und sagen, wisst ihr schon, wo ihr hin möchtet, diese Möglichkeit habt ihr. Und vor allem auch gleich sagen, diese Weiterbildungsmöglichkeiten habt ihr, weil die Pflege ist ja, du hast so viele Aufstiegsmöglichkeiten, wenn du natürlich den Willen hast, aber so leicht, wie es dir in der Pflege gemacht wird mit dem Engagement, das du natürlich mitbringen musst und die Willensstärke, wird es dir aber selten in anderen Berufssparten gemacht. Und ich glaube, das wissen aber sicher nicht viele Leute und auch den verschiedenen Einsatzbereich. Also die Pflege nicht mal nur die Klischees hernehmen, die keiner mehr hören kann und die Social-Media-Branche komplett überläuft, sondern wirklich Klartext reden mit, was ist dein Aufgabengebiet. Weil wenn man nur sagt, Morgenpflege, wer davon kann sich wirklich was darunter vorstellen? Oder Arbeit mit Dementen, was gehört da alles dazu?
Ich möchte es unterstreichen mit den Karrieremöglichkeiten. Ich glaube, das ist so wichtig, gerade für junge Menschen, die darüber nachdenken, was mache ich einmal, wie kann ich mich auch weiterentwickeln, weil, glaube ich, niemand will mehr von, was nicht, 18, 17, 18 bis 65 ein und denselben Job machen. Und du hast im Sozialbereich mit der Durchlässigkeit der Ausbildungen so viele Möglichkeiten. Du kannst von der Hilfskraft bis zur Heimhilfe, bis zur Diplomierten, alles auf einer fachlichen Qualifizierung werden. Du kannst Heimleiterin, Heimleiter werden, du kannst Wohnbereichsleiter werden, du kannst in einen Akutbereich ins Krankenhaus gehen, du kannst in den Behindertenbereich gehen. Wir haben überall mittlerweile Berufsbilder, die sich gegenseitig anerkennen, und du hast eine mega große Branche und Tätigkeit, wo du, glaube ich, dein ganzes Leben lang nicht fad wird. Ja? Mhm. Und dann kannst du nebenbei auch noch Podcasts aufzeichnen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten.
Ja, man kann aber auch genauso in den Behindertenbereich gehen oder so. Man geht jetzt auf die AIDA, aufs Schiff, und verbringt dort 2 Monate mehr als Diplomierte zum Beispiel. Und das ist das, was so wenig Leute wissen. Der Einsatzbereich für den Gesundheitsbereich, der ist so vielseitig. Der betrifft nicht nur alte Menschen oder nicht nur Krankenhäuser. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man das kommuniziert, weil ich glaube, dadurch wird auch der Beruf für viele um einiges attraktiver.
Mhm. Wahrscheinlich auch für die Generation Z, die sich ja nach Sinnstiftung sehnt und einfach auch diese Vielseitigkeit. Glaubt ihr, dass diese Generation auch deswegen vielleicht sehr gut geeignet ist für diesen Beruf?
Ich glaube, man darf das nicht pauschalisieren auf eine Generation, weil es gibt Millennials und XY, jeder hat seine Kompetenzen, sein Können, aber auch sein Streben nach etwas anderem. Das ist, glaube ich, unabhängig nach dem, was du dir wünschst, aber mit jeder Generation kommen potenzielle zukünftige Arbeitskollegen für uns hinzu. Natürlich, so glaube ich, wie es schon oft in den sozialen Medien dokumentiert worden sind, ist das Interesse oder die Wünsche von Gen Z mehr Freizeit und bessere Bezahlung. Finde ich schwierig, weil man muss auch noch immer realitätsorientiert bleiben. Man kann jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt Bäcker und möchte dann gerne Pilot werden ab morgen. Mhm.
Vor allem eben dieses, mein Großvater hat noch wirklich 40 Jahre, 50 Jahre im gleichen Betrieb gearbeitet und war eigentlich stolz darauf, in diesem Betrieb unter diesem Chef lernen zu dürfen. Und das ist die Generation Z aber nicht mehr, weil die Generation Z hätte gerne Abwechslung. Und diese Abwechslung gibt's im Pflegeberuf. Man muss nicht im Krankenhaus bleiben, wenn man nicht im Krankenhaus bleiben möchte. Man muss aber auch nicht im Pflegeheim bleiben. Man kann auch ins Gefängnis gehen als Krankenschwester. Also auch das gibt es.
Mhm. Um dort zu arbeiten, das ist wichtig.
Um dort als Krankenschwester, ja, um dort zu arbeiten. Oder als Krankenpfleger, Entschuldigung, Krankenschwester gibt es ja nicht mehr.
Wenn ich noch ganz kurz genau an das andocken darf, das war auch ein Grund, warum ich selbstständig geworden bin, weil ich dort durch diese Abwechslung habe. Und bitte, wie cool wäre das, wenn jetzt eine Unternehmenskette von Pflegeeinrichtungen zusammenarbeitet, die alle im österreichweit im gleichen Bundesland, je nachdem, und dann sagst du, du hast die Möglichkeit, dass du ein Jahr hier bist oder 3 Monate auf dieser Station und so weiter und so fort, dass man an diesen Generationen, diesen Menschen, die Abwechslung gerne haben möchten, aber auch diese bieten kann. Weil es das Gleiche, wie der Marc sagt, er macht gerne Nachtdienste. Du findest immer Unternehmer, die sagen, ja, passt, gerne, gehe ich auf deine Wünsche ein, ich gebe dir mehr Nachtdienste. Dann gibt es einen anderen Kollegen, der sagt, ich möchte bitte gar keine Nachtdienste haben. Wenn man nicht anfängt, auf die Wünsche von den Mitarbeitern, so gut es geht, natürlich geht es nicht immer, aber einzugehen, wird man, glaube ich, langfristig keine guten Ziele verfolgen können.
Mhm. Welche Veränderungen würdet ihr euch denn von Seiten der Politik wünschen und auch der Gesellschaft in Richtung Pflege?
Also in Richtung Politik bin ich ganz stark bei der Ausbildung. Also muss ich wirklich sagen, dass dieser Weg, okay, Pflegeassistent und Pflegefachassistent wird jetzt österreichweit relativ gut gefördert. Da kann man nichts dagegen sagen. Aber vor allem, wenn ich jetzt Pflegeassistent bin und ich habe keine Matura, ist für mich der Weg mit der Pflegefachassistenz eigentlich beendet, laut derzeitigem Stand. Wieso? Mhm. Ich bin in der Pflege und ich glaube, es gibt genug Kollegen, die jetzt da schon 20 Jahre in der Pflege sind und nur unter Anführungszeichen Pflegeassistent sind, die aber trotzdem genug Wissen dadurch erlangt haben und das für die Diplomausbildung wahrscheinlich bestens geeignet wären, denen wird der Weg aber verdammt schwer gemacht. Und da müsste man anknüpfen und das würde ich mir wünschen, dass die Politik das irgendwie wieder umsetzt, dass man den Weg ändern kann. Also dass man ohne viel Umwege, ohne Matura, ohne Reifeprüfung, dass man dort trotzdem die Diplomausbildung machen kann.
Darf ich da noch einen draufsetzen? Ich würde es mir wünschen von der Politik, dass wir das österreichweit gleich haben. Wir haben jetzt da den Standard mit der Matura angehoben, damit wir europaweit recht gleich sind oder was auch immer. Ich glaube, dass das dann der Hauptgrund dafür war. Ich verstehe aber nicht, warum das die die Pflegestufe, der Personalschlüssel, was auch immer, intern in Österreich so verschieden ist. Ich verstehe kein Argument, der das rechtfertigen kann und sollte, warum jetzt da ein Tiroler einen besseren Pflegeschlüssel bekommt oder bessere Pflege oder mehr bezahlt kommt, was auch immer, als ein Steirer zum Beispiel. Mhm. Und das muss einheitlich sein für das ganze Land, meiner Meinung nach.
Was ist da von Seiten der Politik von diesen Wünschen realistisch in der Umsetzung?
Also wir sind einer Meinung, ich halte es für einen Wahnsinn, dass man die Matura vorschreibt für die Diplomausbildung, weil damit sagt man einer Generation von Diplompflegekräften, ihr seid es eh nicht wert, weil früher war es möglich, ohne Matura Diplomkraft zu werden und plötzlich brauchst darstellende Geometrie die Matura, überspitzt gesagt, damit du Diplomkraft werden kannst. Ich bin da komplett dagegen, halte das auch für einen Wahnsinn. Es gibt von mir auch zahlreiche Anträge in der Sozialreferentenkonferenz, dass man diesen Schritt auch rückgängig macht, aber es gibt halt derzeit leider dafür keine Mehrheit und man wird auch in Wien hier nicht gehört. Die Akademisierung löst keine Probleme, noch dazu, weil man eigentlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen als weniger. Und es geht um die Leidenschaft und es geht um eine hochqualitative Ausbildung. Und wenn jemand die 3-jährige Diplomausbildung mit Bravour meistert, ist es mir doch egal, ob die Person davor Matura oder nicht Matura gemacht hat. Das heißt, da sind wir einer Meinung, wenn wir miteinander eine Mehrheit zimmern können, setzen wir das bitte auch durch. Bitte ich um eure Unterstützung. Und beim zweiten, ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, man will gewisse Standards österreichweit gleich haben. Ich vertrete jetzt wenig überraschend als Landespolitiker die Gegenthese. Ich bin froh, dass wir im Sozialbereich einen gewissen Handlungsspielraum als Länder haben, weil damit, ohne dass ich auf Wien warten muss, ohne dass ich 8 andere Bundesländer fragen muss, gewisse Dinge einfach selbst machen kann in Oberösterreich. Und mir wäre die Fachkräftestrategie Pflege nicht möglich gewesen, wenn alles standardisiert ist. Ich verstehe es aus einer Sicht von Betroffenen, dass es natürlich auch Nachteile gibt, wenn es einen Fleckerlteppich mit 9 Mal gibt. Aber genauso, glaube ich, muss man das Argument würdigen, wenn es eine Politik gibt, die bereit ist, Verantwortung zu nehmen, dass ich auch handeln kann. Weil was mich stört ist, wenn Politiker nichts entscheiden können, wenn Politiker nichts machen können und wenn man sie dann so in Fesseln legt, dass es ja tatsächlich nicht möglich ist. Deswegen bin ich froh und mir wäre halt lieber, ich hätte im Bereich des Berufsrechts, des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes die Möglichkeiten, dass man zum Beispiel in Oberösterreich keine Matura brauchen würde für die Diplomausbildung, kann es aber nicht machen, weil diese Frage ein Bundesgesetz ist. Und deswegen glaube ich, es gibt nicht falsch und es gibt nicht richtig. Die Frage ist immer, nutzt man die Möglichkeiten, die man hat? Und deswegen taugt man es an sich schon, dass wir als Länder einen gewissen Spielraum haben.
Darf ich noch ganz kurz anmerken, wenn, und wir Österreicher sind sehr bedacht auf unsere Titel, ist so, wenn man schon unbedingt den diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonal einen Titel verleihen möchte, wenn das vom Bund so vorgegeben wird, dann sollte man doch einfach diese Ausbildung machen, 3 Jahre arbeiten und dann einfach quasi wie den Diplom-Ingenieur einfach diesen Titel nachverleihen lassen oder weiß ich nicht, so in die Richtung irgendwie, dass man dann eine gewisse praktische Erfahrung braucht, die muss man vorweisen. Wenn man die vorgewiesen hat, kriegt man seinen Titel automatisch so. Und könnte man das vielleicht umsetzen, damit man da entgegenwirkt? Keine Ahnung.
Und wir müssen auch dringend umbenennen, so Bezeichnungen wie Pflegefachassistenz, weil in Wahrheit sagst du, die Matura haben, die können Diplompersonal werden und alle anderen werden dann Pflegefachassistenz. Und wer will seinem Kind sagen, weißt du was, du machst jetzt eine ordentliche Ausbildung, damit du dann eine Assistenz bist, weil es ja nicht zusammenpasst mit dem Curriculum, mit dem, was man dort lernt. Das sind ja alles hoch ausgebildete Fachkräfte.
Ich habe von einigen erfahrenen Kollegen, Kolleginnen schon gehört, wenn ich nur assistieren würde, hätte ich keine 2 Bandscheibenvorfälle. Also nur als Beispiel.
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde, wir haben so viele andere Probleme, dass eine Namensänderung so weit unten in der Hierarchie von den Problemen stehen. Ich glaube nicht, dass du jetzt von einem Beruf mehr hingezogen oder mehr abgeschreckt bist, nur weil der Titel jetzt da, ich möchte jetzt auch nicht da Reinigungsraumpflegerin werden, nur weil es jetzt diesen Titel hat und nicht mehr Putzfrau heißt. Ich glaube, da die Namensänderung ist das kleinste Problem in den ganzen Problemen, die wir haben.
Ja, das haben wir uns eh einer Meinung, nur weil sich gerade die Diskussion in diese Richtung auch entwickelt hat. Ja.
Was glaubt ihr, welche Kompetenzen brauchen die Pflegefachkräfte von morgen?
Empathie. Ganz viel.
Ich glaube,
alles andere kann man wirklich sich erlernen und erarbeiten, aber wenn du keine Empathie hast, dann geh bitte Software programmieren oder Apps programmieren, schreiben, weil dann hast du nichts zum Suchen in der Pflege.
Da schließt sich jetzt wieder der Kreis zum Beginn unseres Gespräches. Ich würde gern am Ende noch fragen, welche Entwicklungen, glaubt ihr, wird die Pflege so in den kommenden 10 Jahren durchlaufen? Was wird 2034 Realität sein? Was wird sich verändern und was wird dann schon Normalität sein?
Also ich bin der festen Überzeugung eigentlich, dass die KI in 10 Jahren ein fester Bestandteil unseres Berufes sein wird. In welcher Hinsicht, sei es in der Pflegedokumentation, sei es im Wundmanagement in irgendeiner Art und Weise, gibt es schon einige Apps, die in die Richtung angefangen haben und versucht, erste Schritte gemacht haben. Das wird auf jeden Fall sein. Was sich aber sicher nie ändern wird, ist der Umgang untereinander, glaube ich. Also bin ich der Meinung.
Dürfte nahtlos anknüpfen. Die Digitalisierung wird ganz anders aussehen. Alles, was eine Maschine machen kann, Dokumentationen, Aufbereitungen, Vorbereitungen, werden digitale Assistenzsysteme machen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich die Leidenschaft, das Feuer für die Pflege haben, sich um die Menschen auch kümmern können. Und der zweite enorme Schub wird sein im Bereich Smart Home Living, dass wir auch hier Instrumente entwickeln, damit Menschen noch länger zu Hause in den eigenen vier Wänden bleiben können. Wir selber, wenn wir nicht pflegebedürftig sind, ist selbstverständlich, dass wir über Alexa, über Spracherkennungsprogramme und dergleichen nachdenken. Ab dem Zeitpunkt, wo es um die Pflege der Eltern, der Großeltern geht, ist das alles ein großes Mysterium, das wir nicht quasi in der Pflege verwenden dürfen. Und da glaube ich schon, diese Weiterentwicklung im Bereich Smart Home Living, digitale Assistenzsysteme, wird das, was das ganz große Ziel auch der Anfangsfrage war, wie will man selber mal gepflegt werden, möglichst individuell, möglichst so lange, wie es geht, zu Hause. Das wird es alles geben, Senior.
Das glaube ich auch, dass der Fokus auf das Zuhause gepflegt werden liegen wird. Kann man auch vorstellen, dass vielleicht viel mehr Förderungen kommen bezüglich des Heimumbauen, dass man auch länger zu Hause bleiben kann, dass es diesbezüglich eben auch für die mobile Pflege Ausweiterung geben wird und auch ganz bestimmt mit KI und mit irgendwelchen Sachen, die noch vielleicht produziert werden, schon produziert sind, zusammengearbeitet wird.
Mhm. Ich sage immer, bei der KI sind wir jetzt gerade beim ersten Computer. Und es kommt jetzt das Internet, es kommt jetzt Google, es kommen jetzt ganz viele andere Seiten und da wird sich noch sehr viel entwickeln. Es geht nur sehr viel schneller voran als das Internet.
Da dürfen wir alle gespannt sein, was die nächsten Jahre bringen. Ich sage vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Danke für diese anregende Diskussion und für die vielen Meinungen, die ihr da unseren Hörerinnen und Hörern näher gebracht habt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin beruflich und mit eurem Podcast.
Danke vielmals.
Vielen Dank.
Und auch Ihnen alles, alles Gute für die nächsten Maßnahmen, die Sie sich vorgenommen haben.
Danke und ebenfalls alles Gute für den Podcast. Genau das braucht's, damit der Pflegeberuf sexy und cool ist.
Wir danken recht herzlich.
Alles Gute für die weitere politische Führung.
Danke.